Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo Susanne.
Hallo Petra. Entschuldigung, heute mit Reibeisenstimme.
Ja, du klingst sehr lustig, aber du hast mir ja schon gestanden, es liegt unter anderem daran, dass du so viel gefeiert hast.
Ich habe nicht so viel gefeiert. Naja, ich habe mich vor allen Dingen mal in einer lauten Umgebung unterhalten. Ja. Das war vielleicht nicht ganz so gut. Also ich hatte schon, ist die Erkältung am Ausklingen. Aber sie hat sich jetzt irgendwie nochmal meine Stimmbänder ausgesucht.
Ja.
Weil mir geht's insgesamt nicht schlecht. Also ich habe auch die ganze Zeit gearbeitet. Ich hatte jetzt auch nicht irgendwie, wie man manchmal so hat, so Gliederschmerzen oder sowas. Ist auch kein Covid. Bin einfach nur erkältet.
Aber dann ist ja gut, dass wir nur noch für ein paar Minuten hier sind und die richtige Folge schon im Kasten haben. Dann kannst du dich gleich wieder schonen.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt hier eine ganze Stunde, so lang dauert es ja doch meistens, zu reden, das würde unter Umständen schwierig werden. Ich habe mir selbst ein kleines Schweigegelübde auferlegt, was gut ist, weil ich nämlich gerade dabei bin, einen Roman zu Ende zu schreiben. Da findet das ganze Gequatsche ja im Kopf statt.
Aber im Roman wird umso mehr gequatscht.
Ja, tatsächlich. Also im Moment reden die sehr viel. Mhm. Weil das ist jetzt gerade das letzte Kapitel, an dem ich bin. Und da ist jetzt gerade irgendwie sehr viel Dialog. Wahrscheinlich gibt es auch noch mal ein Passagen mit, wo die nicht so viel reden. Aber ist ja auch egal, ich muss es ja nicht vorlesen.
Noch nicht, das kommt dann. Aber bis dahin ist deine Stimme hoffentlich wieder besser.
Genau, aber das kann ich ja dann auch, danke für die Überleitung, kann ich ja auch gleich sagen. Also, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Falls ihr Lust habt, zur Premierenlesung zu kommen von der Lorelei, die findet statt am... Jetzt habe ich so ausgeholt hier. Die findet statt am 24. März
2024
in St. Goar.
Jetzt muss ich aber nochmal die Uhrzeit sagen, weil ich drüber gequatscht habe.
Um 19 Uhr.
Gut. Und wo? Aber, also in St. Goar, wo ist das?
In St. Goar, in irgendeiner Halle. Also, ihr findet das alles auf meiner Homepage, susannepopp.de. Ich komme mit dem Termin, deswegen musste ich jetzt nochmal nachgucken, immer ein bisschen durcheinander, weil das ist 3 Tage vor Erscheinen des Buchs. Das ist tatsächlich eine Vorpremiere. Hört sich das nicht großartig an?
Wunderbar.
Und das E-Book erscheint tatsächlich schon diese Woche. Also, das heißt, am Freitag, am Tag des Erscheinens unserer Folge, dem 1. März. Kommt
2024.
Das 2024 immer noch.
Genau. Ja, toll, super. Ich wollte gerade sagen, ich bin schon sehr gespannt auf das Buch, aber ich kenne es ja schon. Den ersten Band kenne ich schon. Du schreibst ja jetzt am Ende des zweiten Bandes. Den kenne ich noch nicht, aber das dauert noch ein bisschen, bis der dann rauskommt, oder?
Ja, aber dieses Jahr noch. Also allzu lange muss man nicht drauf warten. Also das wird wahrscheinlich Oktober, nehme ich mal an.
Ja, schön. Bei mir ja wahrscheinlich auch, aber das ist auch noch nicht offiziell. Deswegen mache ich da noch keine Werbung. Wir machen nur Werbung für dich, die Lorelei von Susanne Popp, ab dem 1. März im E-Book und ab dem Ende März in Taschenbuch. Kauft.
Genau.
Vorbestellen, kaufen, genau. Ganz tolles Buch. Also genau. Ich kann es dir empfehlen.
Zur Lesung kommen.
Das auch. Du hast noch mehrere, aber wie gesagt, das steht dann alles auf deiner Website.
Genau, unter susannepopp.de, das versuche ich aktuell zu halten, weil es ist tatsächlich so, dass man manchmal zum Beispiel die Uhrzeit noch nicht weiß oder so und dann, aber ich ergänze das dann nach und nach oder man findet es dann eben schon bei den Veranstaltern, je nachdem, was das ist.
Gut.
Ja, vielleicht kommen ja sogar noch ein paar mehr Lesungen dazu, mal gucken, ich bin sehr gespannt.
Du kannst den ganzen Rhein rauf und runter lesen eigentlich, oder?
Ja, zumindest am Mittelrhein. Lorelei, das ist ja so ganz lustig, ne? Also direkt am Mittelrhein ist es, glaube ich, okay, da ist dann auch das Interesse da. Und weiter weg ist es auch wieder okay. Es gibt aber irgendwie so einen Bereich, glaube ich, da denken die, ach nee, schon wieder Lorelei. Aber ich hoffe, dass das, also ich mache ja eine völlig neue Geschichte draus. Also das ist die wahre Geschichte der Lorelei von mir erzählt. Also so muss man das sehen.
Das darf man sich nicht entgehen lassen.
Ja, so war es wirklich. Alles andere ist erfunden.
Alles andere ist Legende.
Alles andere ist Legende. Oder Entschuldigung, meine Stimme. Oder ich mache jetzt meine eigene Legende draus.
Das ist auch gut, ja.
Okay, mir fällt keine intelligente Überleitung zu unserer heutigen Protagonistin ein.
Lass mir das einfach so stehen. Unsere heutige Protagonistin ist aber Zaha Hadid, eine sehr bekannte, berühmte Architektin, mit der ich mich schon länger beschäftigen wollte. Und ja, mit unserer ersten normalen Folge seit einem halben Jahr oder so.
Ja, ich glaube, wir haben 6 Autorinnen-Specials gemacht.
Genau, jetzt sind wir wieder mit normalen Folgen da. Und mit dieser tollen Zaha Hadid geht's los.
Richtig. Und ich habe mir vorgenommen, weil das sehr schön zu meinem Roman passt. Das wird dann im April 2024, weil wir dann über Bettine von Arnim sprechen.
Ja.
Also eine ganz andere Zeit, aber jetzt sind wir mal top aktuell. Zaha Hadid.
So, ganz am Anfang erstmal ein Dankeschön an unsere Hörerin Katja, die uns Zaha Hadid vorgeschlagen hat.
Hallo Katja, wir kennen uns. Und wir kennen uns so lange, wenn ich jetzt diese Geschichte erzählen würde. Noch quasi erstes Semester Studium oder so.
Oh.
Ja. Ist lange, lange her. Ja, und das ist doch schön, ne? Man hat ja gar nicht so viele, wo sich dann der Kontakt über so eine lange Zeit hält. Aber
das stimmt, ja.
Ja, deswegen.
Und dass sie dann auch noch den Podcast hört, das ist ja super.
Ja. Sie wird auch nicht gezwungen, sie macht das freiwillig. Hat auch schon mal in meinem Roman Probe gelesen, also den halben zumindest. Ja, also ja, das sind so Sachen, da freut man sich. Schön. Ja,
schön.
Und jetzt also, aber du bist auch schon, du hast dann gesagt, Zaha Hadid hattest du auch vorher schon auf dem Schirm sozusagen.
Auf dem Schirm, ne? Genau, weil ich gerade irgendwie so in meiner Architekturphase bin. Also wir hatten ja schon Margarete Schütte-Lihotzky und ich habe auch einen also ich bin Übersetzerin und habe einen Kunden und übersetze gerade Architekturtexte für den. Und das heißt, ich bin so richtig im Thema drin.
Ja.
Super. Genau, und die Margarete Schütte-Lihotzky war ja eigentlich auch schon relativ zeitgenössisch, aber mit Zaha Hadid sind wir jetzt praktisch wirklich in der Gegenwart. Und was ich da dann besonders interessant fand in diesem Zusammenhang, ist, dass sie trotzdem sehr oft noch die Erste war. Also die erste Frau, die erste Architektin. Sie hat zum Beispiel als erste Frau 2004 erst den bedeutendsten Preis für Architektur bekommen, den Pritzker-Preis.
Also die erste Frau, die überhaupt diesen Preis jemals gewonnen hat.
Genau.
Was?
Ja.
Erst 2004? So
erst 2004.
Boah, das ist spät.
Das ist sehr spät. Und sie hat auch eigentlich alle anderen wichtigen Preise gewonnen, dann auch oft als die erste Frau. Mhm. Forbes hat sie eine Weile unter den 100 mächtigsten Frauen der Welt gehabt, wo ja auch Angela Merkel lange dabei stand, da war auch Zaha Hadid dabei. Und es gibt noch keine Biografie über sie. Es gibt eine Reihe von Kinderbüchern. Was man kennt, ist eventuell diese Reihe Little People, Big Dreams. Die haben so ganz auffällige Cover, die alle so im gleichen Stil gehalten sind. Und da ist sie auch dabei. Es gibt verschiedene Ausstellungskataloge, Bildbände über ihre Werke. Es gibt einen Gesprächsband mit Hans-Ulrich Obrist, hat sie gesprochen. Wikipedia natürlich, Podcasts, eine ganze Reihe, wo ich auch reingehört habe. Einer war vierteilig, jeweils über eine Stunde. Den konnte ich leider nicht ganz hören, aber beeindruckend. Und viele von diesen PodcasterInnen sind dann junge Leute, die erzählen, wie sie als ArchitektInnen während ihres Studiums oder während ihrer Arbeit von Zaha Hadid beeinflusst wurden oder dass sie zumindest bewundert haben. Mhm. Und ja, es ist wirklich absolut modern und zeitgenössisch.
Aber du hast es trotzdem geschafft, dich über ihre Biografie, ne? Das ist ja eigentlich das, was uns auch immer so ein bisschen interessiert. Wie wird ein Mensch zu dem, was er ist oder eben bei uns in unserem Fall immer Frauen. Wie werden sie zu dem, was sie sind?
Ja, ich werde nicht psychologisch tief in sie einsteigen können, weil ich das wirklich nicht weiß und nicht gefunden habe. Das wäre auf jeden Fall was für eine Biografie. Ja. Also wenn dir jemand schreiben möchte, bitte, ich lese sie dann sehr gerne noch.
Gibt es in München Bauten von ihr?
In München nicht. Mm-mm. Was ich von ihr schon gesehen habe, ist in Innsbruck, da gibt es Bergbahnstationen. Und zwar heißt die Bahn da, Moment, jetzt muss ich mal gerade nach unten scrollen, die weit unten, 2015 hat sie da die Hungerburgbahn gebaut. Die habe ich schon mal gesehen. Und 2016 hat sie in Antwerpen in Belgien, weiter scrollen, das Porthaus entworfen. Oder auf Flämisch Havenhaus. Mhm. Das ist ein Regierungsgebäude, das steht direkt am Wasser. Ja, das ist auch sehr schön, das habe ich auch schon gesehen.
Also es ist auf jeden Fall immer so ein bisschen, ja, futuristisch. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Also so sehr, ja, zukunftsweisend.
Ich erzähle das.
Genau.
Ich erzähl
Und jetzt
das.
Bin ich sehr gespannt, was über ihre Geschichte zu hören.
Dann fange ich mal früh an bei ihrer Geburt im Jahr 1950, 31. Oktober, in Bagdad geboren. Also sie ist geborene Irakerin. Gestorben, sage ich vielleicht auch schon dazu, 31.03.2016 in Miami. Ihr ganzer Name lautet Zaha Muhammad Hadid und später dann auch Dame Zaha Muhammad Hadid. Also sie wurde zur Dame des, wie heißt das, Commander of the British Empire oder also das, was bei Männern der Sir ist, bei Frauen eben Dame. Ihre Mutter hieß Wajiha Sabunji, Geburtsdatum habe ich nicht, aber gestorben 1983. Ihr Vater Muhammad Hussein Hadid 1907 bis 1999. Die stammten beide aus Familien aus Mosul, die, Zitat, mit Handel, industriellen Investitionen und Immobilien reich geworden sind. Mhm. Also es waren wohlhabende Familien. Der Vater studierte dann 1928 bis 1931 an der London School of Economics, ging danach wieder zurück, wurde 1946 Mitbegründer der Demokratischen Partei des Iraks. 1958 gab es einen Staatsstreich und aus dem Königreich wurde Republik Irak, in der er dann zweimal Finanzminister war. Also er war auch wirklich als Politiker aktiv und hat 1960 die Nationale Progressive Front mitbegründet und geleitet. Ich hoffe, der Name stimmt. Ich habe den nur auf Englisch gefunden. Nationale Progressive Front. Nenne ich jetzt einfach mal so, Entschuldigung. Die beiden haben einen westlichen Lebensstil verfolgt. Also ihr Vater war ja auch schon in London. Und Zaha ging interessanterweise in eine Klosterschule, die von katholischen Nonnen geleitet wurde, obwohl ihre Familie Sunniten waren, also Muslime. War eine gute Schule, den Nonnen war auch wichtig, dass die Mädchen wirklich was lernen. Zaha ist zuerst immer mit zum Beten gegangen und hat dann irgendwann ihre Mutter gefragt, warum beten die eigentlich und warum machen wir das nicht und so. Und die Mutter hat ihr dann gesagt, ja, wir sind halt Musliminnen, du musst da auch nicht mit hin. Und dann durfte sie mit den anderen Musliminnen und den Jüdinnen auf der Schule spielen, während die anderen beten mussten. Sie ist dann später auf ein Schweizer Internat gegangen, dann auf ein englisches Internat. Sie hatte zwei Brüder, die auch im Ausland waren. Ich nehme also auch an, im Internat. Einer hat dann später in Oxford studiert. Ja, sie hat sich sehr gut verstanden mit ihren Eltern. Der Vater war sehr geduldig und hat alle ihre Fragen beantwortet. Die Mutter hat ihr das Zeichnen beigebracht. Sie war künstlerisch sehr begabt. Als Zaha 7 oder 8 war, hat sie zum ersten Mal Kleidung selbst entworfen. Also sie wollte das nicht nur entwerfen, sie wollte das dann auch wirklich tragen. Und die Mutter hat das dann tatsächlich schneidern lassen. Mhm. Ihre Freundinnen waren begeistert, also es muss schön ausgesehen haben. Mit 11 wollte sie dann aber schon Architektin werden.
Also die Familie früh die Erfahrung gemacht, dass sie ernst genommen wird, ne? Wenn man das so zusammenfassen kann. Also, ne? Dass sie halt irgendwas, dass so als Kind was entwirft und das dann auch tatsächlich, ich meine, das ist schon was Besonderes.
Und bei der Architektur war das dann im Grunde genauso. Also sie hatten einen Freund der Familie, der Architekt war, also sie hatte da, ist da früh mit in Kontakt gekommen und dann hat sie ihr eigenes Kinderzimmer neu entworfen. Und toll. Das wurde dann von einem Tischler tatsächlich in die Tat umgesetzt.
Ja, und das ist doch eine Bestätigung für ein Kind, oder?
Total, absolut. Und interessanterweise wurde dieses Zimmer dann, Zitat, als Vorlage für viele weitere Kinderzimmer in Bagdad ausgeführt.
Oh, okay.
Was uns dann wieder an Margarete Schütte-Lihotzky erinnert, die ja auch in die Massenproduktion gegangen ist.
Ja, ja, spannend.
Fand ich echt lustig, dass die Eltern das so mitgemacht haben.
Das gefällt mir, ja.
Ja. 1968 ist sie dann in den Libanon gegangen, um Mathematik an der American University of Beirut zu studieren. Mathe war wohl leichter als zum Beispiel Ingenieurwesen, weil das noch viel männlicher konnotiert war. Aber Mathe durfte sie wohl, das war dann so die Zeit, wo im Irak Saddam Hussein langsam an die Macht gekommen ist und die Familie hat sich dann entschieden, nach London zu ziehen. Zaha ist dann hinterhergekommen. Ich weiß nicht, ob sie dann noch mit den Eltern zusammengelebt hat. Sie hat jedenfalls weiter studiert. 72 bis 77 hat sie dann Architektur studiert. Mhm. An der renommierten Architectural Association School in London. Sie hatte auch sehr berühmte Lehrer. Also diese Namen kennt man, wenn man sich mit Architektur auskennt. Oskar Niemeyer aus Brasilien, Rem Koolhaas aus Niederlanden, Bernhard Tschumi aus der Schweiz, Elias Tsengelis aus Griechenland zum Beispiel. Es war, also diese Schule ist wohl zu Recht, hat einen guten Ruf, weil es auch damals schon ein sehr moderner, freier Unterricht war. Also es war nicht irgendwie so Frontalunterricht mit Vorlesungen, sondern die Studierenden haben eigene Projekte entwickeln dürfen und die ProfessorInnen waren dann mehr so MentorInnen, die sie unterstützt haben. Sie war natürlich eine der wenigen Frauen. Damals gab es, ja, stand da in der Architektur, also wahrscheinlich nicht nur im Studium, sondern generell 6% Frauen. Heute sind sie bei 30%, was ja auch noch enorm wenig ist.
Ja, in anderen Fächern ist es doch deutlich mehr, ne? Medizin oder so, da ist, glaube ich, gleich auf. Das sind, glaube ich, sogar mehr Frauen mittlerweile, die Medizin studieren. Aber na, ja, alles, was so in Richtung Ingenieur und geht, ist anscheinend Technik.
Ja, aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob es Studium ist oder eben berufstätige Frauen. Und da wird es ja dann sowieso immer noch mal weniger. Mhm. Jedenfalls ist sie dann fertig mit dem Studium und arbeitet eine kurze Zeit im Office for Metropolitan Architecture für eben diesen Tsengelis und Rem Koolhaas, eröffnet dann aber 79 oder 80 schon ihr eigenes Büro in London. Sie hat zuerst nur 4 MitarbeiterInnen, die das wohl ganz toll fanden. Also Zaha Hadid galt als herzlich und als witzig. Es war schön, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und sie selbst hat in einem Interview gesagt, dass es ihr nie darum gegangen ist, dass sie als das große Genie eine Idee hinwirft und die anderen rausfinden müssen, wie man das bauen kann. Sondern bei ihr gab es immer Teamwork und immer Diskussionen, auch wenn sie natürlich das Vetorecht hat. Ganz interessant ist, dass dieses Büro, also heißt Zaha Hadid Architects, schon früh mit Computeranimationen angefangen hat, also schon in den 80er Jahren. Interessanterweise bedauert sie dann aber in einem Interview später, dass dadurch das händische Zeichnen, also so diese Kunstfertigkeit, verloren gegangen ist. Natürlich können die Ergebnisse genauso gut sein und bestimmt sogar besser, weil der Computer halt unterstützt. Und sie will das auch nicht wiederbeleben, weil das wäre ja so ein bisschen nostalgisch und unsinnig. Aber trotzdem scheint sie das vermisst zu haben.
Ja, gut, es geht, es ist immer so, ne? Es kommt was Neues, es geht auch was verloren. Ich kann mir schon vorstellen, dass so, ne, das Zeichnen von Hand, dass das irgendwie eine andere, keine Ahnung, Gehirn.
Verbindung zum Hand Gehirn hat, wie ich dann.
Verbindung
deine
hat. Ne? Manche Schriftstellerinnen schreiben ja auch von immer noch mit der Hand. Könnte ich jetzt.
Wir kennen sogar eine, um Gottes Willen.
Kennen wir eine?
Ja, die Maria.
Ah, ja, richtig, genau.
Ja, hat sie mal erzählt. Ja, egal. Jedenfalls, ja, das war ihr Büro oder ist ihr Büro. Es gibt also immer noch. Sie hat 1980 die britische Staatsbürgerschaft angenommen. 1983 kam ein Praktikant zu ihr ins Büro, Patrick Schumacher, ein Deutscher, der sie sehr bewundert hat und sie tatsächlich so als Genie gesehen hat. Sie war, ich weiß nicht aus welchen Gründen, erstmal von ihm genervt, hat ihn mehrfach gefeuert, er ist dann immer wiedergekommen. Und dann haben sie sich irgendwie zusammengerauft und ab 1988 war er dann erst fester Mitarbeiter und seit 2002 sogar ihr Teilhaber oder Partner. Also Geschäftspartner. Sie hatten keine Liebesbeziehung, nur eine enge freundschaftliche Arbeitsbeziehung. Sie hatte Spitznamen für ihn, wie wohl für so viele Leute. Er war Potato, weil er ja deutsch war, aber auch
natürlich,
aber auch Fluffy und Cappuccino.
Okay, wahrscheinlich ja. Hat er gerne Cappuccino getrunken.
Ja, und Fluffy, wer weiß, wie seine Haare aussahen.
Vielleicht mochte er Fluffy Muffins oder sowas.
Ja, okay. Zum Cappuccino
aber
passt das doch ganz gut.
Lieblingskollege auf den ersten Blick offensichtlich, ne?
Nee, offensichtlich nicht, genau. Ich würde mich auch mal interessieren, was er denn gemacht hat, dass sie ihn mehrfach feuern musste.
Ja gut, das zeugt auch schon von einer gewissen Leidenschaft, ne? Das, also klar, sie wollte ja anscheinend immer ein gutes Team haben. Teamwork war ihr wichtig und irgendwie scheint sie das Gefühl zu haben, dass er da nicht reingepasst hat.
Ja, aber irgendwie dann wohl doch.
Irgendwie dann doch. Der Patrick Schumacher.
Patrick Schumacher, der war auch, ich habe mir ein YouTube-Video mit ihr angeschaut, da saß er dann auch im Publikum und hat dann auch auf ein paar Fragen geantwortet, als sie irgendwie keine Lust hatte zu antworten. Ja, sie unterrichtet dann ziemlich früh, schon von 1980 an, da ist sie ja erst
30,
an dieser Association-Dings da, wie hieß es? Architectural Association School. Passt ziemlich gut dazu, weil sie sich auch sehr für Theorie interessiert, für die Theorie der Architektur. Sie meint auch, dass beides sehr eng beieinander liegen sollte und dass viel mehr PraktikerInnen auch einmal lehren sollten, um sich überhaupt damit zu beschäftigen. Ihr Start ins Berufsleben war holprig oder schwierig, weil sie immer wieder an Wettbewerben teilgenommen hat, aber nichts gebaut wurde. Das wurde dann irgendwann auch Papierarchitektin genannt. Es gab zum Beispiel einen Wettbewerb für ein Bürohaus am Kurfürstendamm in Berlin, wo sie 1986 den ersten Preis gewonnen hat, aber dann doch nicht den Zuschlag gewann. Oder der neue Zollhof in Düsseldorf 1990 hat sie auch gewonnen, hat aber auch den Zuschlag nicht bekommen, sondern Frank Gehry, also auch ein großer Name, gegen den sie sich eigentlich durchgesetzt hatte. Oder früher schon, das war eine Riesenenttäuschung für sie. 1983 hat sie einen Wettbewerb gewonnen für einen Freizeitclub-Projekt in Hongkong. Das nennt sich The Peak, war mit 100.000 Dollar Preisgeld verbunden. Sie hat gewonnen. Aber das Ding wurde nicht gebaut wegen der politischen Entwicklung, was die Rückgabe Hongkongs an China anging. Allerdings war das 83. Also auf jeden Fall Fakt, es wurde nicht gebaut, obwohl sie gewonnen hat und obwohl das ein wahnsinnig interessantes Projekt ist. Ich kann ja jetzt hier leider keine Bilder zeigen, aber wenn ihr das mal googelt, The Peak Leisure Club in Hongkong, was man da für Bilder von ihren Zeichnungen sieht, das ist wirklich. Also ich verbinde mit Architekturzeichnung erstmal irgendwie so einen langweiligen Grundriss oder so einen Schnitt von so einer Hausfassade oder so. Aber sie hat da wirklich, das ist wirklich Kunst, würde ich sagen. Und man sieht darauf, dass sie wollte dieses Gebäude an einen Hang bauen, den Hang erstmal teilweise ausschachten und das Ausgeschachtete dann zu künstlichen Klippen wieder umbauen, also selbst Geologie schaffen und darauf dann ihr Gebäude setzen. Und das waren so, ich kann das so schlecht beschreiben, es zieht sich so in die Länge, es sind so Fragmente, wie irgendwas, was durchs All schießt. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, das ist so futuristisch alles. Und das ist, also es sind ganz viele so auseinanderschießende Fragmente. Ja. Ich versuche das nicht nochmal. Ich habe nachher noch ein ganz tolles Zitat, aber genau, also schaut euch das mal an. Und bei ihren Gebäuden hat man auch immer so das Gefühl, oder sie sagt das auch selbst, es soll schweben. Ja, also es soll gegen die Schwerkraft ankommen.
Es schwebt oder es fließt. Ne? Das sind so die Assoziationen, die man da irgendwie hat. Ja, ich glaube, ja, das mit dem, ja, das verstehe ich, wenn sie das so sagt, das soll schweben. Mhm. Ja.
Aber sie hat das wirklich, es war ein herber Rückschlag für sie, also sie hätte das wirklich gerne gebaut. Bevor es jetzt bergauf geht in der Erzählung, kann ich vielleicht mal was sagen zu diesen Fragmenten und ihrem Stil oder ihrer Philosophie. Also in der Architektur herrschte damals, kann man vielleicht so sagen, die Postmoderne. Also ähnlich wie wir das aus der Literatur kennen, es gibt keine eine große Erzählung mehr, keine Harmonie, Proportionen werden nicht mehr so gesehen wie früher, werden dekonstruiert. Was ihr vielleicht kennt, ist das Jüdische Museum von Daniel Liebeskind in Berlin. Das ist auch so dieser Stil. Oder das Guggenheim-Museum in Bilbao. Also wir haben nicht mehr eine klassische, einheitliche Fassade, keine rechten Winkel, sondern es geht alles irgendwie auseinander, es wird alles dekonstruiert.
Ich habe irgendwie noch die in Sydney da, dieses Opernhaus. Ist das auch aus dieser Zeit?
Gute Frage, das weiß ich gar nicht. Aber ich weiß, was du meinst, weil das auch so flügelartig ist.
Ja.
Ja, also es könnte, Müssen wir das jetzt nachgucken?
Nicht unbedingt, aber das bei dieser Beschreibung fiel mir das jetzt so ein. Ne? Das hätte ich jetzt auch da in diese Richtung gesteckt.
Ja, das gucken wir dann alle mal nachher nach. Okay, und diese Postmoderne teilte sich dann aber wieder in verschiedene Strömungen auf. Und Zaha Hadid war beeinflusst von den Suprematisten. Das wissen wir natürlich alle, was das ist, wer das war. Aber Zaha Hadid kannte das schon aus dem Studium. Also dieser Elias Tsengelis, ihr Dozent und späterer Kollege, der hat sie schon da mit bekannt gemacht. Und sie hat dann zum Beispiel auch als, ich glaube, Abschlussarbeit oder nur Projektarbeit an der Uni eine Skulptur von Kasimir Malevich auf eine Londoner Brücke projiziert. Und das war schon so ihre Einführung in diese Art Stil. Suprematismus ist verwandt mit dem Futurismus und dem Konstruktivismus, stammt aus Russland, wie viele Kunstrichtungen so um diese Zeit, also von 1913, das war so der Start des Suprematismus, bis zu Beginn der 1930er Jahre hatte das so Geltung, wurde von Anfang an von theoretischen Konzepten begleitet, das heißt, das passt auch super zu Zaha Hadid, die sich auch für Theorie interessiert hat. Und dieser Kasimir Malevich versteht, und ich lese das jetzt vor, unter Suprematie die Vorrangstellung der reinen Empfindung vor der gegenständlichen Natur. Das unterscheidet sich von abstrakter Kunst, weil das würde ich jetzt auch sagen, ist ja eigentlich abstrakte Kunst. Nein, es unterscheidet sich insofern, als die Formen dieser Kunstwerke keine Abstraktionen von sichtbaren Gegenständen sind, sondern völlig von Gegenstandsbezügen befreit. Diese Kunstrichtung stellt die Reduktion auf einfachste geometrische Formen in den Dienst der Veranschaulichung höchster menschlicher Erkenntnisprinzipien.
Boah.
Das ist die Wikipedia-Definition. Und ich finde schon, dass es irgendwie passt. Also diese geometrischen Formen passen natürlich super zur Architektur. Kasimir Malevich war übrigens der mit dem schwarzen Quadrat. Also dieses Kunstwerk, was einfach nur eine Leinwand ist, die pechschwarz ist und quadratisch. Oder was er auch gemacht hat, weiß auf weiß. Also eine weiße Leinwand.
Ich habe übrigens eben mal kurz nachgeguckt. Also das Opernhaus von Sydney ist von 1973.
Okay.
Also das war dann quasi noch davor. Das ist die Zeit, wir hatten doch letztens eine Folge, wo es um Olympia 72 ging, ne?
Ja.
Also das ist die Zeit, auch wo dieses Olympiastadion gebaut wurde und so, ne? Da wurde auch das Sydney Opernhaus gebaut.
Ja, dieses Münchner Olympiastadion hat ja auch einen sehr, oder die ganzen Bauten im Olympiapark haben ja auch so fließende Dächer. Mhm. Das passt ja dann auch irgendwie.
Ja, ich meine, klar, aber so die Alltagsarchitektur, ich frage mich das halt gerade, ne? Wie ist das so zu wohnen? Ne? Weil wir wohnen hier eigentlich schon, auch gerade in der Schweiz, muss ich sagen, diese Überbauungen, so wenn Wohnungen geschaffen werden müssen, das ist quadratisch praktisch gut. Ja? Also das Auffallendste oder das Besondere ist dann vielleicht noch die Farbe, ja, dass da irgendwo mal eine bunte Farbe hingemacht wird oder so, aber.
Also diese Kritik gab es natürlich auch bei ihr. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, funktionsfähig sollen diese Entwürfe natürlich schon sein, aber es gab eben die Kritik, dass sie das nicht sind. Sie macht sich zu wenig Gedanken um die Funktion, um die Raumoptimierung und sie sagt dazu, nicht jetzt ist mir egal, aber sie sagt, früher hatten Architekten, ArchitektInnen die Pflicht, die Idee dem Massengeschmack anzupassen. Also, oder wie sie sagt, to dumb down, also so das geistige Niveau runterschrauben. Architektur war Dienstleistung, aber sie will das nicht. Also sie sieht sich schon auch als Künstlerin und möchte das schon auch so, möchte dafür auch akzeptiert und wahrgenommen werden. Es gibt ein Gebäude in Rom, das wollte ich später noch erwähnen, kann ich aber auch jetzt erwähnen, das Maxi mit Doppel-X, das ist das Museum für moderne Kunst. Da wurde sie mal gefragt in einem Interview, ob sie denn, als sie das gebaut hat, sich so an der Umgegend orientiert hat, ob sie den Kontext berücksichtigt, wenn sie etwas entwirft. Und sie sagt, ja, schon, also sie berücksichtigt den Kontext, aber sie ahmt ihn nicht unbedingt nach. Also sie will, dass das Gebäude da schon irgendwie reinpasst, aber es darf auch gerne herausstechen. Es muss nicht darin untergehen.
Mhm, mhm. Ich liebe ja, also ich gucke mir auch wahnsinnig gerne Architektursendungen an, ja, wenn so Häuser vorgestellt werden und so. Ich finde das immer total spannend, weil ich glaube auch deshalb, weil es was ist, was ich nicht könnte. Also ich würde mir immer wahrscheinlich eher ein bestehendes Haus irgendwie, das kann ich mir vorstellen, das einzurichten oder so oder da was mit zu machen, aber aus dem Nichts da etwas zu schaffen, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
Ja.
Also ihr Start war holprig, aber irgendwann kam dann der Durchbruch anscheinend, ne?
Also das Erste, was von ihr gebaut wurde, war noch relativ normal, ein Wohn- und Gewerbegebäude in Berlin. Aber dann, 1993, kam ihr großer, großer Durchbruch in Weil am Rhein bei Basel.
Ach natürlich, das kenne ich auch.
Das kennst du auch. Ja. Also Weil am Rhein ist praktisch direkt bei Basel, aber in Deutschland, dort gibt es die Firma Vitra. Das ist eine Schweizer Firma für die Herstellung und den Handel mit Wohn- und Büromöbeln. Und die wollten von Zaha Hadid gerne einen Stuhl haben. Dann hat sie einen Stuhl entworfen und davon waren sie so begeistert, dass sie sagten, oh, eigentlich kannst du uns ein ganzes Gebäude entwerfen. Und daraus geworden ist ein Feuerwehrhaus.
Das ist ganz toll. Genau, ein Feuerwehrhaus. Und ja, ist unglaublich. Ja, das ist eine tolle Sache. Also das Vitra-Museum lohnt sich und überhaupt dieser, auch das wie so ein Landschaftspark, das lohnt sich. Also wer noch nicht da war, geht unbedingt mal hin.
Ist auch direkt an der Autobahn, oder?
Kann
man direkt abfahren?
Ja, das ist auch gut zu erreichen, ja.
Ja, und das...
Das war das Erste, das wusste ich nicht.
Um das nicht wieder damit ich nicht wieder versuchen muss, das selbst zu beschreiben, habe ich ein Zitat.
Ja.
Das Gebäude bohrt sich wie ein Keil mit seinen dreieckigen Spitzen horizontal in das Gelände und vertikal in die Luft hinein. Jede Fassadenseite hat ein unterschiedliches Erscheinungsbild. Es ergibt sich ein dramatischer Effekt, der sich im Innenraum wiederholt. Schräge Trennwände intensivieren diesen Eindruck. In den Decken sind Beleuchtungsschächte eingebaut, die längs durch den Raum ziehen und ein Gefühl von Tageslicht erzeugen. Das Gebäude wirkt durch seine Schlichtheit schwerelos und beruhigend. Das ist, finde ich, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Man sollte sich auf jeden Fall auch noch die Bilder angucken. Aber es gibt auch ein schmales Bändchen von Elisabeth Blum. Das nennt sich Ein Haus, ein Aufruhr. Und das möchte ich euch jetzt auch noch vorlesen, weil, Zaha Hadid beweist mit ihrem Feuerwehrhaus in Weil am Rhein, dass Architektur auch heute noch die Fachwelt in Aufruhr versetzen kann. Ihr Flammenflügel ist nicht nur feurig, glatt, eckig, farbig, obszön, geil, nass, trocken. Er versteht auch exzellent die Kunst des Schürens, feuert an, weckt brutale, ärgerliche, zärtliche, träumende Gedanken, lässt das Haus das Herz höher schlagen und den Verstand immer wieder eintrocknen zwischendurch. Das Haus zwingt Wahrnehmung und Denken aus den voraus abgesteckten Grenzen des architektonischen Sehens auszubrechen. Es bringt sie auf der Linie des leidenschaftlichen Blicks zum Ausufern, bla 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 und so geht das weiter. Oder hier noch. Aber zu einer Ahnung davon, was Bachelord vor Augen gehabt haben mag, als er Valerie zitierend die Feuerkünste als Kampf des Menschen mit der Form schildert und so geht das weiter.
Gut, aber das ist jetzt die Frage, ne? Wie viel sagt das jetzt über das Feuerwehrhaus aus und wie viel über die, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Ja, also ja. Die wollte sich da, glaube ich, aber auch noch mal ein bisschen verwirklichen. Ich meine, das ist eigentlich auf jeden Fall Architektur, die irgendwie Emotionen weckt. Ne? Mhm. Und es gibt wahrscheinlich Leute, die sagen, was soll denn das? Und andere sagen, wow. Und also auf jeden Fall, sie lässt nicht unberührt. Also und so gesehen ist das ja schon gerechtfertigt, meinetwegen auch dann so ein Ausbruch. Ja, ist schwer vorstellbar, dass das jemand über das Haus schreibt, in dem ich jetzt zum Beispiel wohne oder in dem ich gerade sitze. Da würde man sagen, ja, da ist ein Eingang und da geht man rein und da gibt es ein Treppenhaus. Und wenn man drin ist und rausguckt, ist schön. Also das, ja, und das ist eben bei dieser Architektur nicht so. Die will berühren und das ist wahrscheinlich das, was das ausmacht, ne? Und weswegen dann auch so ein, also sie hat das Büro in London, ne? Aber die Projekte sind ja weltweit. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie da irgendwie in England jetzt bevorzugt Häuser baut.
Ja, vor allen Dingen könnte ja allein England gar nicht so viele außergewöhnliche Gebäude bauen.
Mhm.
So, das war jetzt ein großer Erfolg. 1994, ein Jahr später, kommt allerdings schon wieder ein Misserfolg. Da sollte in Cardiff in Wales ein Opernhaus gebaut werden. Sie hat den ersten Wettbewerb gewonnen, Aber die Baukommission wollte das dann doch nicht bauen. Der Wettbewerb wurde nochmal ausgeschrieben. Sie hat wieder gewonnen. Die Baukommission wollte wieder nicht bauen. Und so ging das dreimal. Sie hat sogar gegen Leute wie Tschumi und Liebeskind gewonnen, immer gewonnen. Dreimal neu ausgeschrieben, dreimal abgelehnt. Obwohl auch die StatikerInnen immer bestätigt haben, ja, das mag kühn aussehen, außergewöhnlich aussehen, aber die Statik stimmt. Also man kann das bauen, weil die Baukommission gesagt hat, das können wir nicht bauen. Einer aus der Jury hat wohl gesagt, wir können das nicht nehmen, weil eventuell eine Fatwa gegen Wales ausgerufen werden könnte, weil Zaha Hadids Entwurf Ähnlichkeit mit der Kaaba in Mekka habe.
Okay.
Also Zaha Hadid selbst hat gesagt, sie glaubt, es lag daran, dass sie eine Frau ist, dass sie aus London ist, weil Wales und England ist ja auch immer schwierig, das Verhältnis, und auch, dass sie aus dem Irak kommt. Das hat zusammengespielt und es hat sie tatsächlich lange bitter gemacht. Also es war, sie meinte, es hat sie bestimmt um 7 oder 8 Jahre beruflich zurückgeworfen. Aber Zaha Hadid war ein sehr hartnäckiger, starker Mensch. Und sie hat sich da nicht verbiegen lassen und gesagt, okay, dann mache ich nächstes Mal irgendwie was Angenehmeres.
Also, sondern also sie hat es halt immer weiter versucht. Ist
genau, dann.
Ja. Okay. Weißt du, wie das eigentlich ist bei diesen ganzen Ausschreibungen? Wird man dafür bezahlt, wenn man da mitmacht? Und weil das so ein Entwurf einzureichen, das machst du ja mal nicht eben so. Das ist ja wahnsinnig Arbeit. Viel Arbeit. Ja.
Ich weiß es nicht. Kann ich meine Freundin mal fragen, die ist Architektin und wird das dann auch in die Shownotes schreiben können. Ja, das war Wales. In diesem Zusammenhang hat sie dann in einem Interview auch gesagt, es gab auch noch mal eine Situation mit einem Stadion, einem Sportstadion in Japan, wo sie auch 3 Jahre dran gearbeitet hat, um die Entwürfe fertigzustellen und auch gewonnen hat diesen Wettbewerb und dann wurde es aber trotzdem nicht gebaut. Und später wurde es dann gebaut oder wurde der Auftrag einem japanischen Architekturbüro zugewiesen, also wollten sie wahrscheinlich lieber jemanden aus dem eigenen Land. Und erschreckenderweise sah das Innere dieses Entwurfs praktisch ganz genauso aus wie das, was sie entworfen hatte, was da nicht genommen wurde. Und in diesem Video, ich weiß nicht, was da jetzt inzwischen schon passiert ist, aber sie meinte, doch, da gibt es auf jeden Fall Copyright-Probleme und da müssen wir mal schauen, was wir da machen. Ja, dann kamen aber einige sehr erfolgreiche Projekte. Also es ging jetzt gut weiter. Sie hat für die Landesgartenschau in Weil am Rhein den Infopavillon des Landes Baden-Württemberg entwickelt. Nennt sich LF1 oder Landscape Formation 1. Kann man sich auch anschauen. Ist ein sehr langgestrecktes, schmales Gebäude, 140 Meter lang aus 3 Segmenten mit begehbarem Dach. 2003 kam dann eben dieses Museum, was ich jetzt schon erwähnt hatte, oder? Das Contemporary Arts Center in Cincinnati. Museum für zeitgenössische Kunst, das erste Museum in den USA, das von einer Frau gebaut wurde, 2003. Da ging es sehr darum, dass ja die US-amerikanischen Innenstädte oft sehr verlassen sind. Also weil halt alle, die es sich leisten können, ziehen raus in die Suburbs und dann gibt es da diese ganzen riesen Malls und keiner geht mehr in die Innenstadt, um irgendwas zu kaufen oder da zu arbeiten. Und in Cincinnati haben sie das versucht, wieder zu beleben. Und da hat wohl auch dieses Museum, sollte dabei helfen. Sie hatte sehr wenig Platz und sie beschreibt das so, dass sie das Gebäude so gebaut hat, wie so eine, wie heißen diese russischen Puppen, die man so ineinander steckt. Ja, jedenfalls ja, war ihr Gedanke dabei. Da hat sie auch tolle Kritiken für gekriegt. Dann, gleiches Jahr 2013, wurde in Leipzig das BMW-Zentralgebäude gebaut. Da ging es ihr vor allen Dingen darum, also sie will immer, wenn sie öffentliche Gebäude baut, wie eben Museum oder so ein BMW-Gebäude, dass sie die Abgrenzung zwischen öffentlichem Raum und öffentlichem Gebäude relativieren möchte. Und in Leipzig an dem Gebäude zeigt sich das daran, dass die gerade gefertigten Autos auf dem Band durch dieses Zentralgebäude gefahren werden. So, und dann hatte sie durch diese Projekte und einige andere eben so viel Renommee angehäuft, dass sie 2004 diesen Pritzker Architekturpreis bekommen hat, den man auch als Nobelpreis für Architektur bezeichnet. Der wurde 1979 von einem US-amerikanischen Unternehmer ins Leben gerufen, der war Besitzer der Hyatt Hotelkette und seit dessen Tod wird dieser Preis jetzt weiterhin auch von der Hyatt Stiftung organisiert. Ist mit 100.000 US-Dollar dotiert. Und ich habe mir dann mal auf Wikipedia die Liste angeschaut von denen, die gewonnen haben. Also sie war die erste Frau 2004 und dann wurden aber 2010, 17, 20 und 21 Büros ausgezeichnet, die teilweise oder ganz von Frauen geleitet wurden. Das Alter der ArchitektInnen im Jahr der Preisverleihung liegt im Durchschnitt bei 65 Jahren. Also sie war dann auch noch relativ jung.
Ja.
Und das habe ich auch gelesen, das kann ich gar nicht glauben, dass das war, dass sie die Erste war, die in ihrer Dankesrede KollegInnen erwähnt hat. Also in dem Sinne, die meine KollegInnen, meine MitarbeiterInnen machen meine Arbeit erst möglich.
Wie die ganzen anderen Architekten, die davor gewonnen haben, haben das nie erwähnt.
Ja, so stand das da.
Ja, klar, ich meine, so das Büro trägt ja, es trägt ihren Namen, ja, aber sie, natürlich machst du das nicht alleine. Ja.
Ja, und das ist vielleicht diese Sache, die wir auch vorhin schon hatten, dass sie halt nicht das große Genie sein wollte, dass alles von ihr kommt, sondern dass sie eben auch meint, das Team ist wichtig.
Ja.
Aber man kann das ja kaum glauben, dass 2004 zum ersten Mal jemand auf den Gedanken gekommen ist.
Und wo hast du die Info her? Stand das da, oder?
Ich glaube auch bei Wikipedia, ja.
Naja, gut.
Jedenfalls wird sie jetzt endlich ausreichend gewürdigt, also von ihren KollegInnen in der Fachpresse und wird bald so in einer Reihe erwähnt mit Franco Gehry, mit Norman Foster, mit Daniel Liebeskind. Sie wird richtig zum Star. Das war wohl so die Zeit, wo Architekten, da muss man wahrscheinlich nicht mal gendern, so überhaupt Stars waren. Also Namen, die man kannte, Foster, Gehry.
Ja.
Sie wurden, fand ich ganz lustig, im Begriff Star-Architekten.
Star-Architekten, okay.
Das war dann so die Zeit, wo sie dann auch mal als Diva oder als böse Hexe bezeichnet wurde. Weil natürlich muss das sein, wenn sich eine Frau dazwischen drängt.
Naja, auf der das ist doch unfassbar. Es ist einfach, ne? Du bezeichnest ja jetzt auch nicht einen Mann als Zauberer oder was soll er dann sein? Was ist denn da das Synonym? Teufel? Keine Ahnung. Und also das ist
einfach, der ist dann das große Genie.
Der ist, genau. Da, naja.
Aber was bestimmt keinem Mann passiert, wobei wer weiß, passiert ist, auf der Biennale in Venedig schmiss sich ein junger Mann vor sie auf die Knie, riss sein Hemd auf und wollte ein Autogramm auf seine Brust haben.
Oh, wer weiß.
Ihr Büro wächst und wächst, bis es doppelt so groß ist. Sie sagt immer, wenn jemand an der Tür klopft, stellt Patrick sie ein. Also ihr Partner, Schumacher. 2005 entwerfen sie das Wolf.
Das darfst du nicht rausschneiden, Petra. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, was du sagen willst.
Ich versuch's nochmal. Also, es gibt die Stadt Wolfsburg.
Ja.
Und
hat das vielleicht jetzt irgendwas mit VW zu tun?
Nein, nicht mit VW. Da gibt es ein Science Center seit 2005. Das hat sie erworfen. Entworfen, oh Gott.
Du, wir sind ja auch wahrscheinlich schon gegen Ende jetzt.
Bis bald, ich muss noch ein Stück trinken.
Du bist bald fertig. Mit
So, das ist ein Museum für Wissenschaft und Technik. Also so ein interaktives Zeug, wo man so rumdrücken kann.
Also
und sowas.
Relativ viel in Deutschland eigentlich.
Ja,
ne?
Achso, da wollte ich noch erwähnen, dass sie auch immer auf der Suche war nach neuen Baustoffen. Also sie hat zum Beispiel bei diesem Wolfsburger Science Center selbstverdichtenden Beton zum ersten Mal benutzt.
Mhm.
Also sie war auch damals schon, hatte sie schon über Nachhaltigkeit nachgedacht und ihr Büro ist auch heute immer noch darauf spezialisiert. Ja, 2005 kam dann noch diese Hungerburgbahn in Innsbruck, die ich schon erwähnt habe. 2009 das Maxi, also das Nationalmuseum für Kunst aus dem 21. Jahrhundert in Rom. Da ging es hier um das Thema Wand. Also die Wand sollte nicht einfach nur eine Wand sein, sondern eine emanzipierte Wand. Das heißt, dass man die verschieben kann, dass eine Projektionsfläche draus wird, dass eine Leinwand draus wird, dass eine Wand zum Fußboden wird oder sich aufbricht oder sich aufhängen lässt oder so. Was ja auch ganz gut zu so ganz moderner Kunst passt. Die ist ja auch nicht einfach nur so Gemälde an die Wand hängen.
Also ich stelle mir das ein bisschen so vor in so einem Team oder auf so ihre Sichtweise, dass du eigentlich bei jedem Projekt irgendwie so ein bisschen auch wieder vergessen musst. Ne? Du fängst irgendwie auf eine Art auch immer wieder von vorne an, weil das ist ja so ein Quell der Kreativität. Ja.
Ja, oder dass du dich weiterentwickelst. Also wieder von vorne anfangen. Klingt so, als würde man dann ja nicht weiterkommen.
Ja, nee, also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ an. Aber ich meine, dass du Dinge irgendwie immer wieder neu erfindest. So wie du jetzt sagst, eine Wand, ja.
Eine Wand ist keine Wand, ja.
Eine Wand, die auf einmal keine Wand mehr ist, ja. Das heißt ja auch immer, gerade auch bei Stühlen irgendwie, sie hat ja auch einen Stuhl entworfen für Vitra.
Ja.
Das ist auch so ein Beispiel dafür, ne. Ich meine, jeder weiß, wie ein Stuhl aussieht für Beine, Sitzfläche und dann irgendwie noch eine Lehne oder so. Und da noch was Neues zu machen, da finde ich, da muss man auch besonders kreativ sein. Also,
ja, das stimmt.
Und so ähnlich stelle ich mir das eben bei Bauten auch vor, dass du immer wieder auch ein bisschen was komplett neu anders machst.
Was dazu ganz gut passt, ist, dass sie gerade bei dem Maxi gesagt hat, das Gebäude ist eigentlich ein Tanzstück. Und zwar, kennst du Martha Graham? Das war eine Tänzerin, Choreografin. Und da sagt sie, dieses Gebäude ist wie ein Tanzstück von Martha Graham. Und das ist eigentlich auch ein interessanter Vergleich.
Ja, ja. Aber du stellst dich vor dein Team und sagst so, wir bauen jetzt und wir machen jetzt einen Entwurf und das soll werden wie ein Tanzstück von. Und du musst Leute haben, die damit was anfangen können mit so einer Aussage, oder?
Oder wie ein Raumschiff von Star Wars oder so.
Ja, genau.
Ja. Ja, apropos Stuhl, sie hat, für das Maxi hat sie übrigens auch einen Sterling Prize gewonnen, auch ein sehr renommierter Preis. Aber was du gerade sagtest mit dem Stuhl, sie hat auch tatsächlich mehrere Möbelstücke entworfen, Inneneinrichtungen überhaupt, Messepavillons, Ausstellungen gestaltet. Und sie meinte auch, sie wird davon eigentlich gern noch viel mehr machen, auch weil das Ergebnis so viel direkter ist. Also da sitzt man ja nicht 3 Jahre dran, aber sie hat leider nicht genug Zeit. Sie hat sich auch für Mode interessiert, trägt oft ausgefallene Kleider, auch Pelze, verschiedenen Schmuck. Und ich habe mich so ein bisschen, als ich die Fotos so durchgeschaut habe, hat mich das so ein bisschen an Björk erinnert. Die hat ja auch immer so absolut schräge Kleidung an. Also es ist praktisch selbst irgendwie so Kunst oder Architektur. Und auch hier beschwert sie sich zwar manchmal, dass, warum kommentieren die Leute immer, was ich anhabe, was die Männer anhaben, kommentiert keiner. Wobei man so bei Architekten ja eigentlich auch so an schwarzen Rollkragenpullover denkt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Aber auch da macht sie sich halt nicht klein oder unauffälliger, sondern sie zieht dieses verrückte Zeug an. Ich finde sowieso, also man kann sich gut Videos von ihr anschauen, um mal so ihre Präsenz zu merken. Also sie hat so eine tiefe Stimme und einen ziemlich schweren Dialekt. Ich finde, man versteht sie schlecht. Und eine große Zahnlücke vorne zwischen den Zähnen. Sehr, sehr präsent und interessant irgendwie.
Also jetzt einen englischen Dialekt dann.
Ja. Oder ich glaube, ich hatte aber auch ein Video, wo sie da saß mit ihren schweren schwarzen Pelzen und sie hatte die ganze und so schwarze Handschuhe auch und dann hatte sie aber die ganze Zeit ein Taschentuch in der Hand und musste sich mal die Nase schneuzen. Also ich glaube, sie war auch einfach erkältet, deswegen hat man sie so schwer verstanden. Sie hat dann den Moderator auch immer unterbrochen, also wenn er so seine Fragen fast fertig gestellt hatte und sie schon wusste, was er wollte, hat sie gleich angefangen zu reden und so. Also sehr selbstbewusste Frau, die genau weiß, was sie jetzt sagen will. Oder die dann auch mal sagt, weiß ich nicht. Und das war dann die Antwort. Also nicht patzig, sondern einfach so, ja, weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Da hat dann auch mal der Patrick Schumacher saß dann im Publikum und hat dann auch mal geantwortet für sie und so. Sehr interessant, das war, kann ich vielleicht auch verlinken, bei der war eine Einladung von der Universität Oxford, wo sie dann da die Fragen der Studierenden und des Moderators beantwortet hat.
Und über ihr Privatleben, weißt du da noch irgendwas? Also hat sie jemals geheiratet oder irgendwie Partnerin oder nicht. Partner? Oder?
Nee, weiß ich gar nichts.
Ja gut, das sagt ja auch was aus, dass sie da nichts in die Öffentlichkeit getragen hat, weil sie war ja schon eine Person der Öffentlichkeit, ne? Aber wenn man da nichts dazu findet, dann ist das auch eine
Information,
auch Absicht oder eine, ne? Also sie wollte halt über ihre Arbeit und ausschließlich anscheinend über ihre Arbeit wahrgenommen werden.
Ja,
scheint ja auch inspirierend zu sein, ne? Gerade wenn es auch dann Kinderbücher gibt, vielleicht auch Vorbild für Mädchen. Du hast ja gesagt, es gab viele Frauen, Architektinnen, die sich mit ihr auseinandergesetzt haben.
Ja.
Das bestimmt hat sie eine große Vorbildfunktion für viele, gerade in dem Bereich.
Und dann wahrscheinlich auch so, wie breit gefächert sie halt so aufgestellt war mit Architektur, Design. Sie war halt auch zeichnerisch unheimlich begabt, was ich ja schon gesagt hatte. Es gab auch dann eine Ausstellung von ihr. Es gibt auch in Frankfurt am Deutschen Architekturmuseum eine Dauerausstellung mit ihren Zeichnungen, also grafische Darstellung, Planzeichnung auch. Ach, was ich vorhin gar nicht erzählt hatte, sie hat 1992 in New York eine Ausstellung kuratiert, wo dann auch dieses schwarze Quadrat von Kasimir Malevich aufgehangen wurde. Und 92, also wirklich kurz nach Fall des Eisernen Vorhangs. Und sie waren alle ganz aufgeregt, als dieses Gemälde dann ankommen sollte, sind alle bis 2 Uhr in der Nacht geblieben, bis dann wohl der Kurier mit dem Gemälde kam und sie meinte, es war eine fast religiöse Erfahrung, wie sie dieses Gemälde da aus dem Karton geholt haben. So, jetzt sind wir, glaube ich, rede ich schon ziemlich lange. 2019 hat sie nochmal einen wahnsinnig wichtigen internationalen Kunstpreis aus Japan gewonnen. 2011 hatten sie zeitweilig eine Filiale in Hamburg. Das Londoner Büro hat inzwischen 250 MitarbeiterInnen, 2015 schon 400, die an über 950 Projekten in 44 Ländern arbeiteten. Dann hat sie noch einen Sterling Prize bekommen. 2011 hat sie in London das Aquatic Center gebaut, das öffentliche Schwimmbad für die Olympischen Spiele 2012. Dann, wie gesagt, sie war halt weltweit tätig, hat auch Gebäude entworfen für Baku, für Shanghai, für andere chinesische Städte wie zum Beispiel Guangzhou, wurde da auch kritisiert natürlich, dass sie mit solchen Ländern zusammenarbeitet. Zum Beispiel in Katar auch das Al-Janoub-Stadion. Da sollen dann, wie man das oft hört, Migranten gestorben sein, die da arbeiteten, und Leute wurden vertrieben, damit genug Platz für das Gebäude ist. Schaut euch das übrigens auch mal an. Al-Janoub, also A-L, neues Wort, J-A-N-O-U-B. Wenn man das sich von oben anschaut, sieht das ein bisschen aus wie eine riesengroße Vulva.
Ah ja.
mitten in Katar. Sie sagt dann in einem Interview, ja, sie hat diese Kritik natürlich auch gehört und es gibt diese Probleme. Sie hat aber bei ihrem Projekt dafür gesorgt, dass alle sicher sind. Und warum machen das eigentlich die anderen Firmen nicht? Und man muss halt dafür sorgen, dass die Bedingungen stimmen, und die reichen Länder da unten könnten sich das ja auch leisten. Aber sie selbst kann ja nicht überall hinfahren und nachgucken. Ja, genau. Das war auch meine Reaktion. Und dann kam noch so ein Satz hinterher. Warum erlaubt man eigentlich dann den ganzen Kataris halb London aufzukaufen? Also es ist so ein bisschen... Ja, 2012 wurde sie dann eben zur Dame ernannt. Auch da sagt sie wieder, endlich hat sie es, also da sagt sie wirklich, sie hat es geschafft, das war ja wohl sehr wichtig. Sie hat es geschafft als Frau und sie hat es geschafft als Irakerin. Es ist immer so ein Ding, selbst wenn sie als Frau anerkannt wird, ist sie immer noch Irakerin. Es war ein langer Kampf, aber der Kampf hat sie stärker oder härter gemacht und präziser, und sie glaubt, dass man das auch in ihrer Architektur sieht. Und sie sagt auch, sie kann einfach nicht Teil dieser Männerwelt in der Architektur werden. Sie kann nicht mit Kunden Golf spielen gehen oder Party machen gehen, was vor allen Dingen in Großbritannien wohl so wichtig ist in der Privatwirtschaft, also beim Bauen für die Privatwirtschaft, nicht so sehr, wenn man eben so öffentliche Gebäude baut oder Kulturgebäude. Aber auch da gibt sie dann eigentlich wieder so den Eindruck, vielleicht will ich das auch gar nicht. Vielleicht muss ich mich nicht in diese Männerwelt einfügen, sondern mach mein eigenes Ding und mach meine eigene Welt. Ja, und jetzt sind wir 2016, hatte ich schon erwähnt, dass dieses Hafengebäude in Antwerpen, und dann, das ist das letzte fertiggestellte Gebäude von ihr. Was ganz interessant ist, das war nämlich eine ehemalige Feuerwehrwache. Also das heißt, ihr erstes Gebäude, was sie gebaut hat, war eine Feuerwehrwache. Ihr letztes, was sie gebaut hat, war auch eine. Und dann war sie gerade in Miami 2016 für ein Projekt, und dann bekam sie eine Bronchitis und ist ins Krankenhaus gegangen und ist da an einem Herzinfarkt gestorben. Mhm. 65 Jahre. Mhm. Es gibt, also im Büro liegen wohl viele unfertige Projekte von ihr rum, die nie realisiert wurden. Sie hat sich immer gewünscht, ein neues Parlament im Irak bauen zu dürfen. Das hat sie leider nicht geschafft. Und sie liegt jetzt zwischen ihrem Vater und einem ihrer Brüder in London begraben. Ihr Grab bedeckt eine rechtwinklige Steinplatte. Fand ich auch irgendwie interessant, dass das dann noch so stand, dass man weiß, wie ihr Grab aussieht. Sie hat einen weiteren Bruder hinterlassen und eine Nichte hinterlassen, Rana Hadid, die jetzt ebenfalls als Architektin arbeitet. Und es gab dann noch Schwierigkeiten nach ihrem Tod, weil sie nämlich 215 Millionen Dollar hinterlassen hat. Aber es gab erstmal 4 Jahre einen Gerichtsstreit, weil dieser Patrick Schumacher eine Rede hielt irgendwo öffentlich und darin die Abschaffung forderte von Arbeitsrechten, sozialem Wohnungsbau und Mietbeihilfe. Stattdessen sollen Straßen und Plätze privatisiert werden, der Hyde Park soll bebaut werden, also, und das passte überhaupt nicht zu dem, was Zaha Hadid sich so gedacht hatte. Aber dieser Schumacher war eben einer von vieren, die den Nachlass verwalten sollten. Und die anderen wollten ihn dann wollten ihn da rausschmeißen, die wollten mit dem dann nichts mehr zu tun haben. Und 2020 wurde das dann irgendwie geregelt und der Großteil des Geldes ging an die Zaha Hadid Foundation zur Unterstützung arabischer oder arabischstämmiger Architekturstudenten.
Das klingt ja dann auch nach, also das war dann wahrscheinlich auch ihr Wunsch, ne? Also
ja, genau.
Muss ja wohl so gewesen sein, ja.
Ihr Büro gibt's, wie gesagt, immer noch in London, konzentrieren sich auf Nachhaltigkeit, was neue Materialien angeht, was Energieversorgung angeht. Und genau, und als schönes Schlusswort habe ich noch einen Satz von ihrer Nichte Rana Hadid, die sagt, Zaha hat uns beigebracht, dass es besser ist, Brücken zwischen Menschen zu bauen, statt Mauern.
Na, sehr schön.
Perfekt, oder?
Und genau, ist perfekt. Und wenn schon Mauern, dann erfinden wir die auch neu und legen sie um und gehen dann, ja. Benutzen sie als Brücke. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Das war sehr interessant. Man hat natürlich sofort das Bedürfnis, alles nachzugoogeln und diese ganzen Gebäude sich auch anzugucken.
Ja, unbedingt. Also ich werde natürlich auch versuchen, ein paar Fotos zu finden, die wir auf unserer Website zeigen dürfen oder auf jeden Fall Links zu setzen.
Wir können ja auch verlinken, genau. Oder wahrscheinlich kann man auch wirklich Zaha Hadid googeln und dann.
Ja.
Aber was ich einfach immer spannend finde, ist, wie so ein einzelner Mensch so eine kreative Energie auch entfalten kann. Ich finde das schon bewundernswert. Und dann so.
Und dann immer wieder, auch nach Rückschlägen.
Genau, immer wieder. Und die so zu Zeichen setzen und dann ja auch hinterlassen in dem Fall. Es ist ja was man sehen kann. Und das ist nicht klein, klein. Das ist riesig groß, ja. Tolle Frau, tolle Geschichte. Inspirierende Frau, passt perfekt zu unserem Podcast.
Wunderbar, freue ich mich.
Schön, dann vielen Dank.
Gern geschehen.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unsere Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel. Und unter susannepopp.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram @frauenleben.podcast.